Die Börsenwelt verändert sich. Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Wir beleuchten für Sie die Themen, die wirklich zählen. Als unabhängiger Vermögensverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung begleiten wir Sie mit fundiertem Wissen durch die Welt der Finanzen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutus Finanzpodcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richnow und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute widmen wir uns einem Thema, das vielleicht auf den ersten Blick etwas unüblich in der Geldanlage ist, was aber natürlich sehr, sehr interessant und viele Möglichkeiten bietet. Die Kunst als Geldanlage. Hierzu habe ich heute den Leiter unseres Portfolio-Managements, Herrn Askan Eredi, eingeladen. Herr Eredi, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Guten Tag, hallo.
Wollen wir gleich mal starten. Was können Sie uns denn sagen zu den Voraussetzungen für die Entstehung des Kunstmarktes? Wie ist denn der Kunstmarkt entstanden?
Ich fange mal so an. Kunst ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Vor 53.500 Jahren sind die ersten Höhlenmalereien sicher nachweisbar, letztlich auch immer ein Ausdruck von Menschen gewesen. Anders ist es natürlich heute, wenn wir über den Kunstmarkt sprechen, dennoch den als Anlageform wahrzunehmen, in den Kunsthandel zu haben, ja, das ist eben ganz eine starke Voraussetzung dafür, um überhaupt über Preise diskutieren zu können, weil, und das gehört natürlich zur Kunst immer mit dazu, es geht immer noch um individuelle Werke und die individuellen Werke haben damit auch einen individuellen Preis, weshalb eben am Ende eine Preisbestimmung bei Kunst immer schwierig ist. Wir kennen das ja, es geht zum einen um den Geschmack, aber es geht natürlich zum anderen auch immer um Relevanz. Und die Relevanz begann in unserer neueren Geschichte damit, dass wir mit dem Übergang vom Mittelalter in die Renaissance die ersten wichtigen Künstler bekommen haben, die damit ihrem Namen auch bekannt waren, die ihre Werke geschaffen haben, die bis heute in den wichtigsten Sammlungen dieser Erde zu sehen sind, in Museen zu sehen sind, von vielen Millionen Menschen besucht werden und ja, natürlich, die auch einen hohen Wert haben. Also diese Dinge sind eben die Voraussetzung für die Entstehung eines Kunstmarkts, auch wenn das selber noch kein Kunstmarkt ist.
Was macht jetzt Kunst zu einer relevanten Anlageklasse und wie unterscheidet sich das eigentlich, also wie entscheidet sich der Kunstmarkt von den klassischen Märkten, wie jetzt zum Beispiel Aktien oder auch Immobilien?
Ja, zum einen ist es ja so, dass es tatsächlich von den meisten, die Kunst kaufen, nicht als Anlageform oder zumindest nicht ausschließlich als Anlageform wahrgenommen wird, sondern eigentlich eher als Sammelgebiet. Heute wird sehr gerne der Vergleich gemacht zu ja, anderen Dingen, wie zum Beispiel aus den Gebrauchsdesignobjekten, aus Schmuck oder Oldtimern und anderen Sammelgebieten. Fakt ist also, dass genau genommen die Nähe eher zu Sammelgebieten zu suchen ist und weniger zu einer klassischen Anlageform. Fakt ist aber auch, dass die Kunst teilweise natürlich enorm hohe Preise erzielen kann und damit ganz automatisch ja auch die Frage von Preis und Preisentwicklung, auch Rendite am Ende natürlich eine Rolle spielt. Und deswegen gehören dann eben auch Faktoren dazu, die für die Entwicklung dieses Marktes, als auch insbesondere der Transparenz für den Preis, ganz elementar sind. Und ich glaube, gerade die Konzentration auf die Transparenz ist das, was am Ende einen guten Markt ausmacht und eben auch den Kunstmarkt seit einigen Jahrhunderten bestimmt. Ich glaube, ganz wichtig ist da zu nennen, dass 1744 Sotheby's gegründet worden ist, die ja immer noch heute eines der wesentlichen relevanten Kunstauktionshäuser am Markt sind. Und ja, die Auktionshäuser haben eben massiv zur Transparenz an diesem Marktsegment beigetragen.
Was würden Sie sagen, wer kauft denn eher Kunst als Investment? Sind es jetzt eher private Sammler, sind es Unternehmen oder auch Institutionen wie Museen und so weiter? Und welche Motive stehen dabei im Vordergrund?
Ich glaube, wir sollten hier nochmal den Blick zurück erst wenden und sagen, wie ist das überhaupt entstanden, wie kam es dazu? Über viele Jahrhunderte war ja, ich hatte vorhin schon vom Mittelalter gesprochen, natürlich war die Kirche das tragende Element für unsere gesellschaftlichen Ausdrucksformen, also eben auch für die kulturellen Ausdrucksformen. Dann wurde letztlich der Adel immer wichtiger, auch immer mächtiger und reicher und hatte entsprechend auch die Mittel, Kunst zu kaufen. Und interessant, auch gerade für den Kunstmarkt wurde es dann aber eigentlich erst als das Bürgertum mit dem Aufkommen der Neuzeit, beispielsweise den großen Erfolg der Niederländer, neu entstanden ist. Und da begann dann eben auch so etwas wie private Sammlerschaft. Und diese private Sammlerschaft ist heute neben den Institutionen, die natürlich Kunst haben und sammeln, eben das tragende Element auch für den Kunstmarkt.
Jetzt wollen wir mal noch mal einen Blick auf Deutschland und auf die Unternehmen richten, die Kunst sammeln. Hier gibt es ja wirklich einige. Welche könnten Sie uns da mal nennen, die ja wirklich eine herausragende Kunstsammlung vorweisen können?
Zu den privaten Sammlern gehören eben auch die Unternehmen. Und ich glaube, das sollte man sich dabei auch bewusst machen. Unternehmen sind auch wichtige Sammler. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten so. Und man kann das seit dem 19. Jahrhundert beobachten. Aber heute sind in Deutschland insbesondere die Deutsche Bank mit ihrer wahrscheinlich größten Sammlung in Deutschland bekannt. Die DZ Bank sammelt auch zum Beispiel sehr intensiv Fotografie, Gegenwartsfotografie und hat eine relevante Sammlung in Frankfurt. Der Energiekonzern E.ON sammelt. Das Chemieunternehmen Bayer hat gerade große Teile der Sammlung abgestoßen, ist aber immer noch auch ein sammelndes Haus. Und da gibt es eben natürlich auch kleinere Firmen wie die Firma Ritter Sport, die hauptsächlich Kunst im quadratischen Format sammelt. Oder eben auch Herr Wirth, der mit seinem privaten Geld eine ganz maßgebliche Sammlung aufgebaut hat. Es sind eben also Menschen, die auch aus dem Mittelstand oder auch aus den großen Konzernen sich dafür einsetzen, dass Kunst auch in den Unternehmen dauerhaft übrigens auch letztlich zum Renommee des Hauses beitragen, aber natürlich am Ende auch einen interessanten künstlerischen Ausdruck prägen und vor allem natürlich für die Gesellschaft und dauerhaft relevant sind.
Herr Redi, was denken Sie jetzt? Lässt sich mit Kunst eigentlich auch Geld verdienen?
Ja, zum einen kann man natürlich Geld verdienen über den Handel an sich. Selbstverständlich verdient ein Auktionshaus am Umsatz oder eine Galerie verdient, wenn sie ein Kunstwerk verkauft. Der Künstler lebt davon. Das ist ja alles schon mal ein wichtiger Wirtschaftszweig. Der Bundesverband der Deutschen Galerien und Kunsthändler meldet auf Datengrundlage von Destatis, dass im Jahr 2023 im Einzelhandel von Kunstgegenständen in Deutschland 899 Millionen Euro und im Einzelhandel mit Antiquitäten 258 Millionen Euro und bei Direktverkäufen durch Künstlerinnen und Künstler 906 Millionen Euro umgesetzt worden sind. Also der Kunstmarkt hat eine relevante Größe, es geht nicht um Kleingeld und das ist ja auch regional sehr unterschiedlich, gerade in Städten wie in Berlin zum Beispiel oder für viele Jahre war es ja auch in Köln so, die eben einen starken Kunsthandel haben, ist das auch tatsächlich für den Arbeitsmarkt eine relevante Größe. Dennoch sollten wir nicht vergessen, die Umsätze sind zwar von Relevanz als Markt, aber sie sind auch nicht unbedingt ein Indiz dafür, ob ein Investment erfolgreich ist oder vielleicht ein Misserfolg ist. Also ich kann dazu nur sagen, es gibt einen Galeristen, der Galeriestandorte in Leipzig und Berlin unterhält, nämlich das ist Jürgen Lipke und er hatte mal erwähnt und auch in einem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass ungefähr 95% der gekauften Kunstwerke, die Galerien verlassen, im Prinzip sofort wertlos sind. Und später hat er dann nochmal in der Leipziger Volkszeitung gesagt, Kunst als Wertanlage, ja, aber bitte nur mit Leidenschaft. Und damit meint er natürlich, die Leidenschaft kann dann eben auch den wirtschaftlichen Misserfolg ausgleichen. Das heißt aber nicht, dass jetzt Kunst generell nicht erfolgreich ist als Anlageklasse. Das heißt nur, dass bei der Menge man eben sehr stark unterscheiden muss zwischen dauerhaft relevant und eben dann tatsächlich eher als Dekoration oder wie auch immer geeignet, aber vielleicht eben nicht als Kapitalanlage.
Wie Sie jetzt schon angesprochen haben, kaufen eben viele privat ihre Kunst aus Galerien. Wie ist es jetzt, wenn man das mal ein bisschen größer denkt, kann man den Kunstkauf auch professionalisieren? Und wenn ja, gab es da in der Vergangenheit vielleicht schon irgendwelche Vorhaben oder Konzepte, wurden die umgesetzt? Wie sieht es denn da aus?
Es gibt zwei Formen, die man grundsätzlich dabei erwähnen sollte. Das eine ist, dass es, und das ist deutlich stärker beispielsweise in den USA üblich, dass das Geschäft von Art Advisern, also Menschen, die beratend tätig sind beim Kunstkauf, sehr ausgeprägt ist, beispielsweise in den USA, während tatsächlich in Deutschland es immer noch so ist, auch in Europa ganz traditionell, Sammlerinnen und Sammler selbst ihre Entscheidungen treffen und auch die Institutionen selbst ihre Entscheidungen treffen. Das heißt, der Art Advisor ist im angelsächsischen Bereich verbreitet, ansonsten eher nicht. Das könnte man noch professionalisieren, indem man beispielsweise Kunstfonds auflegt, wo Kunstwerke explizit gekauft werden, um an ihrem Erfolg dauerhaft zu partizipieren. Das heißt nicht, dass diese Kunstwerke dann unbedingt in einem Lager verschwinden, was sie allerdings meistens tun, sondern sie könnten natürlich auch verliehen werden an Museen. Aber diese Form hat über die vielen Jahre, wo sowas schon ausprobiert worden ist, immer wieder ganz gravierende Tiefschläge erlebt, sodass ich sagen möchte, heute spielt das im Wesentlichen eigentlich keine Rolle, sondern es ist immer noch so, dass der direkte Kauf, also der persönliche Besitz des einzelnen Kunstwerks, immer noch die am größten verbreitete Anlageform ist. Und deswegen, glaube ich, sind das eben zwar Professionalisierungsmöglichkeiten, die existieren, aber sie spielen, glaube ich, in Gänze am Markt dann doch keine Rolle.
Also im Klartext, den Kunstinteressierten bleibt dann nur der Direkterwerb.
So ist das. Der Direkterwerb ist immer noch die dominante Form. Und um mal zu sagen, wie das auch bei vielen beginnt, ich glaube, das sollte man sich natürlich dabei auch vor Augen halten. Sammler, die Kunst kaufen, beginnen ganz häufig mit der Überlegung, was hänge ich mir übers Sofa? Das ist der klassische Begriff, den auch Galeristen verwenden, wenn Erstkäufer auftreten, was man ihnen übrigens auch immer anmerkt. Das ist aber nicht schlimm, weil letztlich anders geht es nun mal nicht. Jeder macht einen ersten Schritt und es gibt auch Menschen, die dann auch vielleicht Sammelgebiete abschließen und sagen, so, das war jetzt das Letzte, was ich gekauft habe. Also das gehört ja mit dazu, heißt aber nicht, dass das nicht immer so weitergeht. Und deswegen glaube ich, ist eben am Ende immer die Frage, dass das, was gekauft wird, von einer natürlich für den Einzelnen ästhetischen Relevanz sein sollte, also auch einen Geschmack bedienen darf, aber zum anderen natürlich, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ist eigentlich dauerhaft preisbestimmend, nun, das ist eben die kunstgeschichtliche Relevanz. Und da ist am Ende immer zu beobachten, was ist es denn eigentlich, wie wichtig ist die Künstlerin oder der Künstler und am Ende auch Transparenz, die am Kunstmarkt entsteht und vielleicht dauerhaft dadurch entsteht, dass eben Kunstwerke dieses Künstlers dauerhaft gehandelt werden, auch dazu führen, dass eine Verlässlichkeit entsteht. Da gibt es Dinge, die bereits seit Jahrhunderten bekannt sind, wie Rembrandts Radierungen, die über viele Jahrhunderte im Kunstmarkt immer wieder auftauchen und dadurch eine hohe Historie haben und die Historie natürlich bei der Preisbestimmung hilft. Da gibt es aber auch Dinge wie Andy Warhol beispielsweise, der eben dadurch, dass er eine unglaubliche Fülle von Werken geschaffen hat, dadurch ständig in Auktionen präsent ist, eben auch sehr transparent ist, weil die hohe Vergleichbarkeit gegeben ist. Also Transparenz und Vergleichbarkeit als auch vor allem ja kunstgeschichtlich relevant sind am Ende dann die Dinge, die, glaube ich, auch wirklich das Entscheidende sind, wenn man auch ein, sagen wir mal, sich rentierendes Kunstwerk erwerben möchte.
Wenn ich jetzt auch einsteigen möchte in den Kunsterwerb, also auch als Anlage sehen möchte, wo bekomme ich denn jetzt nun weitere Informationen zum Kunstinvestment her?
Ich glaube, es ist ganz einfach. Die meisten Menschen beginnen, das hatte ich eben bereits erwähnt, mit dem Bild über dem Sofa. Am Ende wird es dann vielleicht etwas mehr oder auch nicht. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber es gibt natürlich Informationen in Galerien. Es gibt aber auch Informationen schlichtweg dadurch, dass man Ausstellungen besucht und sich ein Bild verschafft, auch bei einer Venedig-Biennale oder bei der Documenta oder sonst wo, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich. Es gibt auch Menschen, die interessieren sich für alte Kunst und bei alter Kunst gibt es natürlich dann auch Handelsplätze und Messen, wo man hingehen kann. Es gibt also letztlich zu jedem Thema eine große Fülle an Literatur und Informationen, an Ansprechpartnern und letztlich auch denjenigen, die handeln damit, sodass man sich auch gerne bei denjenigen, die damit handeln, Informationen besorgen kann. Ich rate trotzdem dazu, Entscheidungen immer gut abzuwägen und nicht spontan zu kaufen, weil Spontankäufe aus meiner Erfahrung, gerade bei Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht so lange beschäftigen, wahrscheinlich nicht so ganz besonders clever sind. Deswegen nochmal, erst Informationen sammeln und dann entscheiden.
Herr Redi, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen hier gleichzeitig nochmal darauf hinweisen, wenn jemand auch einsteigen möchte oder sich noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen oder einfach nur informieren möchte. Aktuell findet, glaube ich, auch die Art Cologne statt. Bestimmt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, sich da mal ein bisschen mehr Wissen anzueignen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Herr Redi, vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Dankeschön.
Ich bedanke mich auch nochmal bei unseren Zuhörern, dass Sie heute mit dabei waren. Ich wünsche eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal beim Plutus-Finanz-Podcast. Tschüss.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Plutos Vermögensverwaltung AG zulässig.